Ich würde, wenn man das macht, auf jeden Fall all in gehen. Ich würde nicht eine Firmengründung nebenbei starten, und weil man gleichzeitig noch in seinem Job drin ist, irgendwie 80% und 20% etwas Neues anfangen. Ich finde, wenn man daran glaubt, dann muss man all in gehen, unbedingt.
Das ist der Podcast 11 Fragen an. Ich bin der André Glutz und in diesem Format rede ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Herausforderungen, über ihre Stärken und Schwächen, über ihren Werdegang und alles andere, was sonst noch in den Sinn kommt.
Die 26. Folge.
So, da bin ich wieder. Nach fast 5 Monaten gibt es endlich wieder mal eine neue Folge von 11 Fragen an. Schon mal etwas gehört von holokratischer Unternehmensführung? Wenn nicht, dann musst du jetzt unbedingt dranbleiben. Und falls du es schon kennst, dann sowieso. Weil mein heutiger Gast, Reto Baumgartner, Mitgründer von MySign AG, einer E-Commerce-Agentur aus Olten, hat das zusammen mit seinem Team umgesetzt und kann dir aus der Praxis erzählen, was die Vorteile davon sind, aber auch, was eher schwierig wird, respektive was limitiert ist. Wir reden auch darüber, wie man eine Krise in eine Chance verwandelt, wie MySign Innovationen wie zum Beispiel Eventfrog umsetzt und wieso es grosse Firmen oftmals gleich nicht schaffen, Innovationsprojekte erfolgreich zu realisieren. Ich lasse das Intro jetzt bewusst kurz, damit wir gerade ins Gespräch gumpen können. Viel Spass bei dieser Folge mit dem Reto Baumgartner von MySign AG.
Ich bin seit jetzt 23 Jahre in dieser Branche unterwegs. Im 98 habe ich zusammen mit dem Mike Müller, mit dem Geschäftspartner, die MySign gegründet. Das war so eine Pionierzeit vom Web. Und ich glaube, wenn du so lange dabei bist in dieser Branche und extrem viele Projekte auch durchziehst, erlebst, sollte die funktionieren und nicht funktionieren, dann hast du einfach, du wirst immer wieder inspiriert, vor allem in unserer Branche, die extrem schnelllebig ist, wo was heute aktuell ist, ist in 4 Jahren komplett veraltet. Du bist so nah dran, an dem Puls von dem Web, von den neuen Möglichkeiten, dass du auch fast automatisch immer wieder neue Ideen hast. Und wir sind natürlich als Full-Service-Agentur, wo quasi sämtliche Kompetenzen in-house abdecken, sind wir prädestiniert, um solche Ideen, wenn sie nicht von einem Auftraggeber kommen, sondern wenn sie hier bei uns selber, in unseren Büroräumen oder in unseren Köpfen stehen, auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist einfach einerseits die Idee haben, weil du näher an diesem Markt bist und Puls von dieser Entwicklung und andererseits aber auch die Möglichkeit haben, das selber umzusetzen. Oder wenn ich einfach eine Idee habe und dann müsste ich zu einer Agentur gehen und sagen, schau, die haben eine Idee, könnte man das umsetzen, hast du irgendwie die ersten 200-300'000 Franken schon ausgegeben, bis überhaupt nur einen lauffähigen Prototyp hast. Und die Chance, die haben wir hier schon immer in den meisten im Kalben Ideen auch selber mal auszuprobieren.
Du hast jetzt gerade gesagt, 1998 hast du mit deinem Partner Mike Müller zusammen die E-Commerce-Agentur MySign gegründet gehabt. Bei euch auf der Homepage liest man sehr schöne, bildliche Gründungsgeschichten zu. Also zumindest, dass du in Paris, glaube ich, gehockt bist, in einem Kaffee, in einem Internet-Kaffee. Ich habe mich gefragt, 1998, da ist ja das ganze Internet noch komplett in den Kinderschuhen gesteckt. Also, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, das ist auch sogar das erste Mal gewesen, als ich in der Heso Solothurn ins Internet gegangen bin. Ich weiss, meine allererste Homepage, die ich gesehen habe, ist von Borussia Dortmund gesehen, weil ich dazu mal als Borussia Dortmund Fan war. Aber man hätte ja nicht können erwarten, was genau passiert mit, also digital, ich weiss gar nicht, ob das dann schon ein Begriff ist, gesehen. Wie naiv ist es gesehen, oder wie gut, glaube ich, seid ihr gesehen, dass es gefunden hat, das ist etwas, da kann man drauf aufbauen und effektiv als Geschäft damit machen, auch längerfristig sehen.
Ja, wenn ich jetzt zurückschaue, ist sicher eine rechte Portion so jugendliche Naivität auch dabei gewesen. Es ist einfach der Moment gewesen. Oder ich bin, wie du gesagt hast, ich bin in Paris gewesen, habe dort gearbeitet, ein Praktikum gemacht nach meinem Studium, ich habe Naturwissenschaften studiert. Extrem viel Zeit gehabt, weil in Paris, also in Frankreich, hast du 38-Stunden-Wochen und als Praktikant darfst du nicht mal 100% arbeiten und was machst du, wenn du in so einer grossen Stadt bist und ähnlich weg von daheim, oder? Du kannst die Stadt können lernen, aber irgendwann kannst du sie. Und dann habe ich mich auch von weiterbilden, digitale Fotografie, Webdesign, so Kurs machen, das hat mich fasziniert. Und dann ist es ein bisschen Zufall wahrscheinlich, als der Mike Müller, mein Geschäftspartner, dann mich mal per Mail übrigens kontaktiert hat. Ich bin dann in einem Internet-Café meine Mails anrufen. Das kennt man heute gar nicht im Internet, Kaffees. Und einfach mir so die Idee quasi per Mail in den Kopf geworfen hat, du, ich mache mich jetzt selbstständig, du könntest ja die Filiale Paris auftun. Also ist auch mehr Witz als etwas anderes. Und dann haben wir aber, bin ich darauf angesprungen. Ein paar Wochen später war bei mir in Paris gewesen, und wir haben am Wochenende das auf dem Papier mal so ein bisschen zu Faden geschlagen und haben dann, ja, in diesem jugendlichen Übermut, ohne irgendwelche Verpflichtungen ringsum, haben wir einfach gesagt, ja, wir probieren es und wir geben uns irgendwie ein Jahr, zwei Zeit, schauen, was passiert, ob es zum Fliegen kommt und wenn nicht, machen wir auch wieder etwas anderes. Also sicher viel Naivität, aber viel auch so ein bisschen der Drang, mal etwas auszuprobieren. Dabei gewesen in einer Phase, wo wir beide keine Familie, keine irgendwie, weiss auch nicht, was gibt's noch, teure Hobbys, also wir sind noch sehr einfach unterwegs gewesen. Und darum ist das Risiko im Nachhinein, ist das auch begrenzt gewesen. Und was brauchst du? Du brauchst Computer, oder? Und dann kannst du loslegen. Also.
Was ist denn auf dem Blatt gestanden, was dir machen? Also eben, es ist ja dann sehr, sehr unbekannt gewesen, oder zumindest immer nicht weit verbreitet gewesen. Was ist so die Überlegung gewesen, was jetzt euer Angebot wird?
Ja, einerseits eben so, Mediadesign, also schon eigentlich etwas Gestalterisches im Internet. Das ist schon von Anfang an die Idee gewesen, Homepages zu machen für Unternehmen. Aber zum Beispiel ist auch noch drauf gestanden Fotografie, weil wir beide sehr gerne fotografieren. Das ist jetzt ein Teil, wo gar nie zum Fliegen gekommen ist und dann irgendwann schon wieder weggefallen ist. Aber quasi der Teil Homepages machen, der ist geblieben und das ist am Anfang. Es war wirklich sehr intensive Pionierzeit. Also wenn wir zu den Unternehmen gegangen sind und zuerst gehst du mal so ein bisschen Family and Friends, also in deinem Umfeld, gehst du mal ein bisschen anpackern. Dann hast du so den Unterschied erklären zwischen einer Homepage und einer E-Mail-Adresse. Also das ist wirklich, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die meisten Leute haben noch keine E-Mail-Adresse gehabt. Und als Unternehmen hat man vielleicht schon mal gehört, ja, man sollte vielleicht mal eine Homepage haben, aber mehr hat man nicht gewusst. Also das ist, hast du den Leuten müssen erklären, was das ist und hast sehr viel Pionierarbeit geleistet, so in den ersten 2, 3 Jahren.
Ist das etwas, wenn du so zurückdenkst, wo dir auch mega viel gebracht hat für die Arbeit, die du jetzt hast, dass du eben wirklich von Anfang an dabei bist gewesen und das Ganze wirklich von Scratch auf hast eigentlich aufgebaut gehabt mit dem Partner zusammen. Also, wo spürst du dort irgendwie so ein bisschen Vorteil gegenüber, sage jetzt auch Neugründer, wo jetzt so, sage jetzt mal ein bisschen plakativ, ins gemachte Nest reinhocken?
Ich meine, ich bin selber ja auch ein Quereinsteiger, oder? Ich habe, wie gesagt, der Rede ja Naturwissenschaften studiert, was also völlig etwas anderes ist, sehr einen wissenschaftlichen Approach gehabt. Und, durch das, dass wir da von Anfang an dabei waren, habe ich eigentlich alle die verschiedenen Bereiche, die es braucht, auch zumindest zeitweise selber miterlebt, selber mitgeholfen. Also am Anfang habe ich selber auch technisch Webseiten gebaut. Der Mike hat so ein anspruchsvoller Programmierteil gemacht und ich habe eigentlich das Frontend gemacht, das Design und das Frontend. Wenn du das mal gemacht hast, von der Pike auf, wie man so schön sagt, bringt dir das sicher auch später noch etwas. Plus, ich glaube, am allermeisten hat mir jetzt die viele Jahre Erfahrung gebracht, Unternehmen zu beraten, zu überzeugen, so ein bisschen ein Gespür zu haben, wo hat das Potenzial oder wo ist vielleicht nichts zu machen oder einfach so ein bisschen der unternehmerische Instinkt. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, weil alles, was mit dem Fachlichen zu tun hat, das veraltet und das sind die, wo heute, die Jungen, die heute kommen, die das vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, sind das viel besser. Also nicht den Anspruch, dass ich irgendwie in einem fachlichen Bereich heute noch wirklich up to date bin. Da haben wir heute Leute in den meisten, die viel, viel weiter sind und viel besser. Und das ist auch nicht meine Hauptaufgabe, denke ich.
Zu deiner Hauptaufgabe oder sicher zu einer von deinen Hauptaufgaben kommen wir nachher noch. Du hast jetzt gerade gesagt, etwas, was auch deine Stärke ist, so ein bisschen das Potenzial erkennen, ob man überhaupt etwas machen kann. Die tut ja nicht nur für externe Sachen machen, sondern ihr habt auch vor rund 3 Jahren eine Idee gehabt rund um Ticketverkäufe. Also aus dem MySign raus ist damals, jetzt glaube ich, noch Ticketfrog geheissen, jetzt mittlerweile heisst es Eventfrog. Kannst du mir erklären, was das genau ist und auch, wie so eine Innovation oder so eine Lösung bei euch im Unternehmen entsteht?
Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist das fast ein bisschen etwas, was bei uns in der DNA innen ist von unserer Agentur, dass wir eigene Ideen, die wir haben, wo wir ein Potenzial sehen, ein Businesspotenzial, dass wir denen auch nachgehen, dass wir die verfolgen, dass wir vielleicht mal in einem Projekt einen Prototyp machen und wenn wir wirklich Potenzial sehen, kann dort daraus sogar eine neue Firma entstehen. Das haben wir schon mehrmals gemacht. So ist eine Firma Linsenmax entstanden, Schopfer-Kontaktlinsen. So ist VG entstanden, das ist eine Filmagentur. Und jetzt vor schon bald 5 Jahren eben die Eventfrog AG, respektive ursprünglich Ticketfrog AG, da haben wir es umfirmiert und heute Eventfrog AG. Das ist die Innovation oder das... Die Idee Schmied, das ist für uns ganz etwas Wichtiges, was uns selber auch wichtig ist, am Herzen liegt, was uns selber auch motiviert. Weil dort kannst du eine Idee auch wirklich so, wie du denkst und überzeugt davon bist, umsetzen. Oder es ist nicht, wenn man einen Kundenauftrag kannst du deine eigenen Ideen auch einbringen. Das ist auch wichtig, das will der Kunde auch, klar. Aber du bist immer irgendwo, hast gewisse Rahmenbedingungen. Das ist auch legitim, hast einen Auftrag und bei einer eigenen Idee bist du quasi, ja, die eigene Herr und Meister und kannst die Idee richtig treiben, wie du willst. Und das ist für uns ein wichtiger Teil von unserer Arbeit. Und so sind die entstanden und die Eventfrog ist auch aus einer Idee heraus entstanden. In der Meissen ist sogar der Initialzünder oder der Funke von einem ehemaligen Mitarbeiter gekommen. In der Mais sein, was so ein bisschen im Vereinswesen, im Turnvereinswesen sehr aktiv ist und irgendwann gesagt hat, hey, so in diesem Vereinsumfeld gibt es eigentlich kein professionelles Ticketing. Mit da immer noch, obwohl es die grossen auch schon gibt, Star-Ticket-Ticket, wie sie alle heissen, bei mir auf Stufe vom Verein Tickets für eine Unterhaltungsabend, für ein Konzert, für irgendeinen Sporttag, was auch immer, dann wir immer noch sehr primitiv verkaufen, in der Dorfmetzgerei auflegen, oder irgendwie musst du einmal anrufen und kannst ein Ticket reservieren, oder musst ein Mail schicken, es gibt eigentlich nichts, oder? Und dann haben wir gedacht, das kann fast nicht sein, und sie haben recherchiert, und tatsächlich hat sich herausgestellt, wirklich gute Lösung für eben die vielen hundert, vielen tausend kleinen Veranstalter, gibt es effektiv nicht. Und so entsteht das, oder? Dann siehst du, ah, da ist eigentlich ein Potenzial vorhanden, ein Markt, eine Nische. Wenn man sich überlegt, ja, was könnte das Businessmodell sein? Einfach MeToo, das gleiche wie die Grossen, nur ein bisschen günstiger. Das kann es irgendwie nicht sein. Das ist auch ein Grund, warum es nicht gibt, weil es eben gar nicht rentabel ist für so kleine Events. Also, Ticket Corner wird nie eine Turnerrobbe mit 200 Tickets bei sich auf der Plattform haben, weil zum die aufschalten kostet es wahrscheinlich schon 2000 Schuss. Das ist schon mehr, als die Umsatz machen mit den Tickets. Also, das sind einfach Systemgrenzen, wo der Markt gar nicht ermöglicht haben. Und so haben wir dann, das weiss ich noch, in einer sogenannten Innoweek, also in einer Innovationswoche, wo wir mit ein paar Leuten aus dem Team uns geografisch so ein bisschen absondern also örtlich absondern von der Agentur, wo wir weggehen, damit wir eben Zeit haben und nicht vom Tagesgeschäft gestört werden. Dort ist eigentlich das Businessmodell entstanden, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir komplett wegkommen von dem Gebührenmodell. Oder jeder Ticketanbieter heute, abgesehen von Eventfrage, verlangt Gebühren. Gebühren entweder vom Ticketkäufer, also Print-at-Home-Gebühren und irgendwie sonstige Gebühren oder Gebühren vom Veranstalter. Also der Veranstalter kommt nie 100% vom Geld über, wo die Ticketplattform hinnimmt. Das ist das Modell. Also wir nehmen quasi von beiden Seiten irgendwelche Gebühren oder einen Anteil. Und man hat gesagt, für die vielen Kleinen, denen eine gute Lösung zu bieten, müssen wir wegkommen von dem. Wir müssen irgendeine Lösung finden, wo die 100% von den Einnahmen haben. Weil es ist sowieso schon mal relativ wenig. Und dass sie wenigstens das zu 100% haben. Und es muss irgendwo nebeneinander, über einen anderen Kanal finanziert werden. Und dann sind wir auf das Werbemodell gekommen, wo wir gesagt haben, wir nutzen eigentlich das Umfeld vom Ticket, wo relativ attraktiv ist, wo wir auch relativ viel darüber wissen. Wo findet ein Event statt? Was ist für eine Art Veranstaltung, was sind das für Käufer und probieren dort möglichst zielgruppengenaue Werbung oder Gutscheine auf die Tickets zu platzieren und die auch zu verkaufen. Plus sind da später noch weitere Ideen dazugekommen. Wir haben heute auch eine Reihe von Zusatzdienstleistungen, wir sagen dann mal Premium Services für die Veranstalter, wenn sie eben mehr brauchen als einfach ein Ticketing, wenn sie zum Beispiel noch eine Werbeleistung brauchen, eine Promotion für einen Push in einer Zeit, wenn sie in 20 Minuten erscheinen, wenn sie auf der Startseite bei Eventfrog erscheinen und, und. plus noch ein paar weitere. Also, so sind eigentlich immer mehr Einnahmequellen, also Revenue Streams, potenzielle dazukommen, rund um den Kern herum. Und der Kern, das ist unsere Überzeugung und das ist auch unsere Differenzierung im Markt. Der Kern, der soll kostenlos bleiben. Also, es ist ein gratis, kostenloses Ticketing im Grund, wo, und das ist so ein bisschen wie unser Marketing. Oder, könnt schon sagen, der Köder. Das ist der Grund, warum die Veranstalter zu uns kommen. Und nachher, wenn sie bei uns sind und sehen, wie einfach das ist, wie schnell und einfach sie Tickets verkaufen und dass sie eben 100% von den Einnahmen überkommen, dort an dem Punkt probieren wir nachher mit Zusatzleistungen oder mit anderen Sachen ein Revenue zu generieren. Das ist so ein bisschen zusammengefasstes Businessmodell.
Du hast jetzt etwas ganz Spannendes angesprochen gehabt, und zwar eben, ihr habt wie ein Problem entdeckt, oder ein Mitarbeiter von euch hat das Problem entdeckt. Eben, ist eigentlich immer das Problem zuerst im Fokus, und dann probierst du ja Lösungen zu suchen, oder schauen, gibt es schon irgendwie existierende Alternativen, und was könntest du vielleicht besser machen als andere. Was hast du das Gefühl, wie fest kann man so etwas in einem Unternehmen forcieren, also dass man sich bewusst hersetzt und Probleme sucht, für innovative Lösungen anzubieten? Oder wie fest muss das eigentlich so ein bisschen aus dem Alltag rauskommen? Oder vielleicht anders gefragt, also tut ihr es extrem fördern, dass ihr irgendwie, also Google macht dir das, glaube ich, dass das 20% von deiner Arbeitszeit die einfach um irgendetwas kannst kümmern. Tut ihr das wie pushen, oder?
Aber weißt du, gerade das Beispiel Google, das ist ja interessant, die wirklichen Innovationen von Google, das sind meistens Zukäufe.
Einkauft,
ja. Obwohl die Mitarbeiter eben offenbar extrem viel Zeit haben und sie Wert legen auf das. Und ich bin auch schon an Konferenzen gewesen, wo es genau um das gegangen ist, wo Grossunternehmen, das ist ein Riesenproblem für Grossunternehmen, gleichzeitig innovativ zu sein, weil gewisse Sachen widersprechen sich einfach komplett, oder? Du bist als Grossunternehmen, bist du eher im Denken, bist du eher ein Optimierer. Und nicht ein Innovator. Und jetzt dort die Leute daraus raus einfach nebeneinander anders hinpflanzen und sagen so, und jetzt seid ihr innovativ. Das ist, glaube ich, extrem schwierig. Es gibt, wir haben bei uns auch schon so Innovations gemacht, wo wir einfach gesagt haben, ja, was könnte man noch? Aber es ist nie, es sind immer coole Ideen entstanden, aber es ist nichts jetzt geblieben, wo wir dann wirklich weiter verfolgt haben. Also, bei Linsenmax ist das ist jetzt nicht extremst innovativ. Das ist einfach, dort haben wir einfach gesagt, wir wollen als Agentur mal einen Shop aufbauen, wo uns gehört, damit wir mal selber zum Shopbetreiber werden. Weißt du, nicht nur im Auftragsverhältnis für jemanden einen Shop bauen und nachher übergeben und sagen, oh, jetzt ist er euch und schaut, sondern selber mal auf der anderen Seite sein und den Shop zu betreiben. Das ist dort der Motivator gewesen. Da haben wir überlegt, was könnte das für ein Produkt sein, um das zu testen. Und sie dann so auf Linse gekommen und haben einen Partner gesucht und dann ist das zum Fliegen gekommen. Und bei Vici, da haben wir einfach auch als Agentur gemerkt, ja, das bewegt Bild, bewegt Content, wird immer mehr ein Thema. Bandbreite wird immer besser, also die Voraussetzungen werden immer besser und im Bewegtbild kannst du viel mehr Emotionen transportieren als mit Text. Und das ist so ein bisschen der Zünder gewesen, um dort einsteigen. Und bei Eventfrage eben ein konkretes Problem. Ich habe das Gefühl, es braucht ein bisschen wie beides. Irgendwo etwas aus dem Alltag, ein Problem, wie du gesagt hast, braucht es oder irgendeinen Funken. Und dann dort drumherum kannst du so einen Innovationsprozess starten. Aber einfach auf der grünen Wiese, komm, jetzt sind wir mal innovativ. Das ist das wirklich als sehr theoretisch an.
Was ich gemerkt habe, und das hast du jetzt in deinem Beispiel auch sehr schön gezeigt. Also, ich glaube, wichtiger ist, dass das Unternehmen eher parat ist, wenn irgendetwas kommt, dass dann kannst du Gas geben und auch kannst Ressourcen freischaffen, für das dann so eine Innovation oder ein Problem kannst verfolgen.
Ja. Der Markt muss ja auch reif sein und der Moment ist immer auch irgendwo noch ein Momentum, oder? Du musst irgendwie, du kannst die gleiche Idee 10 Jahre früher gehabt haben und du bist einfach zu früh gewesen. Also, das muss ich ganz viel zusammenspielen. Ich finde jetzt gerade ganz faszinierend, wie die neue Audio, die Social Audio App unglaublich abgeht. Clubhouse, vielleicht hast du schon davon gehört, oder?
Ja, ja.
Ich bin total überzeugt, das ist jetzt auch wegen Corona, weil so viele Leute daheim sind und so viele Leute viel Zeit haben. Wenn das vor 5 Jahren gekommen wäre, hätte einfach gar niemand sich um das kümmern, oder? Und das, es muss wirklich auch immer der Moment stimmen.
Du hast mir schon ein bisschen vorweggenommen, Clubhouse wäre noch ein kurzes Thema gesehen, das ich da noch gerne darüber spreche. Du bist ja sehr aktiv dort auch. Ich glaube, Podcast zum Beispiel ist ja genau das Gleiche. Also wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre, ich weiss nicht, ob ich meinen Podcast gestartet hätte. Jetzt zwar schon vor 2-3 Jahren habe ich mir überlegt, so etwas zu machen, aber jetzt seit Corona, also merkst du überall, poppen wieder Podcasts auf. Wie viel hast du von denen bleiben, wenn wir dann wieder vor Ort gehen arbeiten oder wenn sich das Ganze wieder ein bisschen normalisiert, das werden wir dann noch sehen. Aber vielleicht schnell bei Clubhouse bleiben, für die, die es nicht kennen, das ist ja, es ist eben nicht ein Podcast, sondern, also es ist nicht einfach nur ein Sendeformat, sondern du kannst wie mitdiskutieren. Was fasziniert dich da dran? Oder wo siehst du den Vorteil gegenüber anderen Medien, eben wie einem Podcast oder?
Ja, ich habe mir das schon häufig sehr, sehr bewusst überlegt, was macht eigentlich Clubhouse genau aus? Und für mich sind es zwei Aspekte. Der eine ist, es ist eigentlich die erste Social Media Plattform, sage ich jetzt mal, Social Media App oder Plattform, wo du keine Aufmerksamkeit auf dem Screen brauchst. Also du musst nicht visuell auf den Screen schauen und bist nicht beschäftigt in dem, was also alles andere, Instagram, LinkedIn, Facebook, you name it, wie sie alle heissen, braucht eigentlich deine Aufmerksamkeit, oder? Das heisst, das ist schon mal etwas fundamental anderes. Du kannst auf Clubhouse sein, in einer Diskussion zuhören und gleichzeitig kannst arbeiten. Oder du kannst im Auto hören und kannst Auto fahren. Oder du kannst, kochen, zum Beispiel, und mit Kopfhörer drin haben und einfach passiv hören. Also du kannst eigentlich während einer anderen Tätigkeit kannst du auf Clubhouse sein und du bist voll dabei und bist voll drin. Es gibt kein anderes Social Media Network, wo das erfüllt. Und das Zweite ist, es ist extrem authentisch. Oder wenn wir auf Instagram ein Foto posten, dann ist das Foto meistens sehr gewählt. Du musst nur ein Filter drüber legen, du musst vielleicht noch schneiden. Also du machst das bewusst, du willst irgendetwas möglichst schön inszenieren. Wenn du auf Facebook einen Post machst oder auf LinkedIn, dann überlegst du dir den Satz, du schreibst ihn vielleicht 2-3 Mal anders. Auch das machst du sehr bewusst, sehr gewählt. Und auf Clubhouse schnurrt einfach jeder. Es ist extrem authentisch und manchmal weisst du gerade nicht, was du sagen willst. Da gibt es halt eine künstliche Pause oder dann erzählst du vielleicht etwas oder bist vielleicht in einer Sackgasse und merkst schon, nein, jetzt stoppen wir es nochmal. Also es gibt kein das Netzwerk, das so authentisch ist. Und ich glaube, die zwei Faktoren, das sind so USPs, wo kein anderes von diesen Medien, von diesen Plattformen mitbringt, was wirklich ausmacht.
Es hat ja den Ruf vom Elitären gehabt. Also, du kommst ja nur eine Einladung, per Einladung. Durch das hat es ja sehr hohe, in Anführungs- und Schlusszeichen, Promi-Dichte. Also, nicht nur Promi aus dem Showbiz, sondern einfach auch aus dem Business selber. Also, es ist ja fast jeder grösser Keynote-Speaker oder irgendwie grösser Unternehmer, hat schon eine Clubhouse-Session gemacht. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube, der Trash-Faktor steigt langsam. Also je mehr es draufkommt, je mehr es selber Räume gründen, desto mehr gelabert gibt es ein bisschen. Ich bin mega gespannt, was hergeht. Also ich weiss nicht, ob es sich durchsetzen wird, aber die haben sicher genug Power jetzt dahinter, dass es klappen
kann. Sie haben sehr viel Power. Das Unternehmen wird schon mit einer Milliarde wird's geschätzt, Unternehmenswert. Und man muss schon sehen, die zwei Gründer, das sind nicht Nobodies, die jetzt einfach als ganz jung irgendwie ab der Uni eine gute Idee haben. Das sind beides Leute, die schon sehr viel Erfahrung mitbringen, die schon diverse Sachen ausprobiert haben. Der eine war lange bei Google, der andere bei Pinterest. Sie haben auch schon Unternehmen gegründet, auch schon gescheitert. Und die wissen ganz genau, was sie machen. Zum Beispiel das mit den Invites ist Kursmarketing, oder? Das ist genial eigentlich. Und auch das iPhone-only ist von mir aus, sie sagen zwar immer, ja, sie müssen sich einfach fokussieren. Das ist bewusst ein Entscheid, weil einfach der iPhone-User in Summe die interessante Zielgruppe ist, oder? Eben eher Promis, eher Medienschaffende, eher vielleicht auch ein bisschen besser Verdienende. Das ist ein bewusster Entscheid, da bin ich 100% sicher. Und was sie auch extrem gut machen, sind ja immer wieder Promis einladen. So, und das gibt nachher einen riesen Medienhype in der klassischen Medien. Der Elon Musk hat schon drinnen, ist in einem Raum gewesen. Der hat sämtliche Server, sind fast zum Ablegen gekommen. Und dann kommt das in die klassischen Medien, da schreibt man plötzlich darüber, hey, da Elon Musk ist auf Clubhouse gewesen, oder der Steve Ballmer, oder der Bill Gates, oder der Zuckerberg. Also, das machen sie sehr bewusst. Und auch das ist eine PR-Strategie. Das ist eindeutig. Und das ist clevere Bursten.
Ja, es ist spannend, also mega spannend zu schauen, wie sich's entwickelt und was passiert mit dem, oder? Eben jetzt momentan alles noch gratis. Irgendwann müssen sie Geld verdienen mit dem. Wie sie das machen, das wird auch spannend werden. Jetzt haben wir zwei Punkte angesprochen. Wir haben vorhin gesagt, eben Innovation vielmals kommt aus einem Problem raus. Wir haben jetzt das richtige Momentum angesprochen. Vielleicht klassisch jetzt gerade in der Situation, wo wir uns befinden, ein Riesenproblem mit der ganzen Corona-Geschichte. Ein riesen Momentum auch. Also eben, man merkt, Sachen entstehen, Sachen gehen aber auch kaputt. Man hört ja oftmals, wir haben das im Vorgespräch, haben wir das kurz angesprochen gehabt, Krise als Chance. Teilweise man ist es schon fast nicht mehr hören, weil es, glaube oftmals auch so ein bisschen ein Floskel ist gewesen. Aber wie beurteilst du das? Also vor allem auch, wie fest hast du das Gefühl, nützen wir in der Welt die Krise effektiv als Chance?
Ja, ich glaube, du hast schon recht, es ist ein Floskel und sie wird häufig auch, vielleicht auch verwendet, wenn man gar nicht wirklich in einer Krise ist. Aber ich glaube fest an die Floskel, an den Mechanismus hinter dran. Das ist für mich schon fast wie ein Naturgesetz, wenn man sich überlegt, nämlich wie auch evolutionär, wie sich Sachen verändert haben, ist immer irgendwo ein abrupter Bruch, eine Disruption, eine Krise ist am Anfang von einer Veränderung. Wir können zurückgehen zu den Dinosauriern, oder? Ich meine, Dinosaurier sind irgendwann wegen einer Krise, sei es ein Vulkanausbruch oder ein Meteoriteneinschlag, irgendwann wegen einer plötzlichen Krise sind Dinosaurier ausgestorben und erst das hat das Säugetier ermöglicht. Sonst wären auch wir heute nicht da, wenn Dinosaurier nicht ausgestorben wären. Oder ein Waldbrand. Ich bin sicher, du könntest jetzt zum Beispiel bis Australien gehen, wo die verheerenden Waldbrände waren, und du würdest staunen, wie die Natur sich da herum wieder zurückerobert, wie Neues entsteht, wie wieder überall sprießt und andere Pflanzen kommen. Also, das ist wirklich für mich, ich bin überzeugt, das ist ein Naturgesetz. Das können wir auch auf unsere persönliche Entwicklung anwenden. Häufig ist es doch so, dass wir in einer persönlichen oder nach einer persönlichen Krise, da ist sich plötzlich neue Wege auf. Und dann denken wir zurück und denken, ja, es hat müssen kommen. Und im Moment ist es brutal natürlich und verheerend und schmerzhaft. Aber ganz häufig entsteht erst durch das Neues und das hat auch ein bisschen mitzutun. Wir sind alle extrem gerne in der Komfortzone, oder? Wenn es uns gut geht. Und das ist eigentlich, es ist wohl dort, schön warm und kuschelig. Und wer will denn schon die Komfortzone freiwillig verlassen? Das macht eigentlich niemand oder extrem wenig. Und darum kannst du vielleicht auch Innovationsprozesse nicht einfach so triggern. So in einer, hockst gemütlich daheim auf dem Sofa und jetzt musst du plötzlich die Kälte raus und irgendwie sollst du jetzt etwas Neues machen. Also so ein bisschen sinnbildlich gesprochen. Und so eine Krise, das braucht's, das zwingt uns irgendwie anders zu denken, andere Wege zu gehen oder bestehende, etablierte Wege zu verlassen. Und man muss sich auch bewusst sein, denen gelingt es, denen nicht. Also es ist nicht so, dass jeder, der in der Krise einen neuen Weg geht, ist erfolgreich. Das ist mir absolut bewusst. Aber die Chancen, dass dort drin ein neues entsteht, die ist da und die ist wahrscheinlich grösser, als wenn einfach aus der Komfortzone raus, das willst du machen. Es ist jetzt zum Beispiel ganz faszinierend, dass so die digitale Transformation von Branchen, die entsteht praktisch immer durch Branchenfremde. Du kannst jede Branche nehmen und es ist praktisch immer irgendein Quereinsteiger, irgendein frecher, kleiner Unternehmer, der einfach genug frech war und die Chance gewittert hat und auch noch Glück gehabt hat und der hat nachher können einen Change von der ganzen Branche auslösen. Also, kannst die Musikindustrie, ganz typisch, keiner von den grossen Musiklabels hat die Transformation geschafft. Sie fremd gewesen, oder? Sie Computerhersteller gewesen, oder Telefonhersteller, die Transformation gemacht haben, oder? Da kannst du noch ganz viele andere Sachen nehmen, auch in der Filmindustrie, oder, wahrscheinlich wird es auch bei der Bank und Versicherung so sein, dass Branchenfremde dort werden den Change antreiben oder schon dran sein.
Aber hast du das Gefühl, dass sich irgendwie eine Branche auch könnte wappnen gegen das? Eben, oder ist das einfach so ein bisschen wie Lauf der Dinge, dass halt eben, wenn du festgefahren bist, du machst es immer gleich und du musst ganz am Anfang so ein bisschen von Naivität, ohne es im negativen Sinn zu meinen, geredet hat, dass es einfach branchenfremde braucht, die einfach komplett mit einem frischen Wind reinkommen und sagen, du weißt was, also eigentlich könnte man das ja komplett anders machen.
Ich glaube, es ist extrem schwierig, ich sage nicht, es ist unmöglich, aber ich glaube, es ist extrem schwierig als Branchenleader vielleicht sogar, wo eigentlich alle Möglichkeiten hat, das Geld und Ressourcen und dort der eigene Markt zu disruptieren, das ist extrem schwierig, weil du müsstest das zu einem Zeitpunkt machen, wo es dir eigentlich noch gut geht und dann hast du eigentlich gar noch keinen Anreiz, um das zu machen. Oder jetzt, ich meine, auch bei uns, zum Zurückkommen auf unsere Ticketing-Plattform, Eventfrage, wir haben, wo wir angefangen haben, als erstes wirst du mal belächelt. Oder das merkst du gut. Wirst du mal von den Grossen belächelt, ah, jetzt kommt da irgendein Kleiner, der jetzt probiert, hat das Gefühl, der hat mit den Löffeln gefressen und macht das Gratis-Ticketing, ja, ja, es geht ein Jahr und dann haben sie auch Gebühren. Und wirst du belächelt. Und nachher, irgendwann kommt, merken sie, wenn du nach einem Jahr immer noch da bist und vielleicht vergrößert worden bist und fährst es einfach ein bisschen pieken, ein bisschen wehtun, dann kommt es eine Phase, wo du probierst, dich dagegen zu wehren, zu kämpfen, oder? Und irgendwie sein Gärtchen abstecken und dich verteidigen. Und wenn dir das auch nicht gelingt oder wenn das auch nicht nützt, irgendwann ist es dann einfach zu spät. Dann ist dann quasi das kleine junge Pflänzchen so gross, als es einfach, Schatten wirft und vielleicht auch einfach zu spät ist. Also, ja, höchstens ist, als Konzern oder als Grossfirma ist das extrem schwierig. Ich würde, glaube als Konzern auch eher schauen, was gibt's für Kleine, die auf den Markt kommen, die probieren, neue Wege zu gehen und die allenfalls zu unterstützen und zu kaufen. Mhm. Weil selber das aus eigener Kraft schaue ich als fast unmöglich an. Und du tust dein eigenes Geschäft kannibalisieren. Und wer macht das?
Du hast ja keinen Need eigentlich dafür, irgendetwas Neues zu machen. Ich glaube, wir reden ja gerade vom Innovator-Dilemma, eben genau von dem, was du sagst, dass wenn deine Innovation dein bestehendes Geschäftsmodell eigentlich kannibalisiert, dann musst du schon hohen Mut haben, dass du das Risiko eingehst, weil auch deine Mitarbeiter, oder? Also sagen wir mal, wenn du eine Firma hast mit ein paar tausend Mitarbeitern, dann mal klar machen, du das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist gut gesehen, aber jetzt machen wir etwas komplett anderes mit einem Risiko. Ja, musst zuerst auch mal schaffen, oder? Also, sehr wahrscheinlich kommt es so ein bisschen von dem her, dass die Grossen das einfach wie nicht können machen, weil du wie paralysiert bist eigentlich, dass du nicht das Bestehende willst kaputt machen.
Ja, mal mit Vertretern von der deutschen Autoindustrie, ist echt Porsche oder Mercedes gewesen, so ein Innovationsforum. Und die sind wirklich, die haben eigentlich das Innovationsteam geografisch an einem völlig anderen Ort da weggekappt von der Zentrale. Und dass sie sich die Menschen auch nicht begegnen, weißt? Mhm. Und dass sie wirklich Freiheit haben und selber Leute rekrutieren und möglichst weg vom Konzern, nichts mit dem Konzern zu tun, um so ein bisschen den Groove, den Innovationsgroove, den Start-up-Groove probieren, ein bisschen hinzubringen.
Mhm. Jetzt Automobilindustrie, hast du auch gedacht, mit der E-Mobilität, also insbesondere mit dem Tesla, der aufgekommen ist, das ist ja auch ganz am Anfang belächelt worden von der Automobilindustrie.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Warum hat das Tesla geschafft und ist jetzt der Treiber von dem? Könntest du ja sagen, vielleicht wären ohne Tesla wären die Grossen gar noch nicht dorthin gekommen. Nee. Jetzt plötzlich haben sie den Druck, oder? Mhm. Jetzt müssen sie sich eben aus dieser Komfortzone rausbewegen. Von dem her gesehen ist die Strategie von, glaube ich, Jaguar ist extrem mutig. Die haben doch jetzt so durchgegeben ab 2025 nur noch Elektroauto. 25 oder 4, ja. Das finde ich, ich finde es cool, ich finde es mega, aber es ist hure mutig, es kann sein, dass es nicht mehr gibt.
Ja. Du, Reto, wir kommen zu einer kleinen Rubrik, wo ich seit zwei Folgen, jetzt die dritte Folge, durchführe, und zwar
meine Worte, deine Meinung.
In dieser Rubrik wirf ich ein paar Worte in den Raum, in den virtuellen Raum rein, und du sagst wirklich einfach frisch von der Leber, was du davon denkst, was du davon haltest. Das erste wäre Umgang mit Daten.
Heikles Thema, Datenschutz. Wird immer schwieriger, vor allem jetzt in Deutschland. Eine von den grössten Hürden, die wir hatten, oder anspruchsvollsten Themen, um mit Eventfrage auf Deutschland zu gehen. Also extrem anspruchsvoll.
Was hast du das Gefühl, oder bei dir jetzt persönlich, was überwiegt mehr, also das Potenzial, das man hat mit Daten? Weil ist per se ja nichts Schlechtes. Man kann ja wirklich Die Idee, oder früher auch von datentriebener Werbung oder so, ist ja gesehen, dass man genau dem User das bringt, was er will. Ja, was Gewicht ist für euch? Das Potenzial von der Daten oder die Sicherheit von der Daten?
Extrem viele Chancen, aber ein grosses Missbrauchspotenzial. Also ist wirklich für mich so ein bisschen, es haltet sich ein bisschen die Waage, oder? Eigentlich wirklich das Potenzial auch effektiv gut zu machen damit. Und da finde ich jetzt, sind wir mit Eventfrage auf dieser Seite. Wir wollen eigentlich Daten nutzen, um im Ticketkäufer möglichst gute, auf ihn zugeschnittene, passende Informationen auch zu geben in der App. Auf der anderen Seite Missbrauchsgefahr extrem gross. Darum gibt's ja auch zum Beispiel die DSGVO-Verordnung, also das Datenschutzgesetz, wo dann fast wieder zu extrem ist, als Gegenbewegung. Ja, es ist ambivalent. Riesenchance, auch im Guten. Nicht jetzt nur für uns als Unternehmen, sondern wirklich auch für einen Konsumenten schon einen Nutzen, einen grossen Nutzen kann stiften. Aber gleichzeitig, wenn es missbraucht wird, grosses Schadenspotenzial.
Also da gibt es ja schon neue Geschäftsmodelle, wo man irgendwie probiert, den Daten einen Wert zu geben, dass du deine Personendaten kannst verkaufen. Also auch da wird, glaube ich, noch viel spannend auf uns zukommen. Dann, wie würdest du die Digitalisierung oder den Stand von der Digitalisierung in der Schweiz beurteilen?
Stand von der Digitalisierung in der Schweiz es gibt sich einen riesen Unterschied in der Branche. Ich habe das Gefühl, Corona hat diesen unglaublichen Boost nach vorne gegeben in der Digitalisierung, was so ein bisschen Tools und Zusammenarbeit angeht und also so ein bisschen Themen New Work, oder? Dass Homeoffice selbstverständlich ist, dass wir über Video kommunizieren, was wir vorher fast ausgeschlossen hätten, wo wir uns immer müssen physisch treffen. Da haben wir einen riesen Gump gemacht. In anderen Punkten, jetzt gerade auch, wenn man unseren Staat anschaut, Behörden, sind wir unglaublich hinterdrein, erschreckend hinterdrein. Aber es hat zumindest Corona ganz, ganz viel aufgezeigt, wo wir parat sind, wo wir nicht parat sind und glaube, hat im Hintersten und Letzten klar gemacht, was die Hausaufgaben sind, was er muss machen. Sei es das Unternehmen, sei es das Behördenstelle, aber auch privat. Meine, mit Homeschooling hast du plötzlich auch im Privaten, hast du müssen die einrichten, hast du müssen einen Computer daheim haben für Kinder, wahrscheinlich sogar mehrere Geräte in verschiedenen Zimmern. Also, als Gesellschaft haben wir eine unglaubliche Entwicklung gemacht, die vielleicht schon 10 Jahre gebraucht hat. Und jetzt haben wir einfach müssen. Jetzt sind wir wieder bei der Komfortzone.
Oder? Ja, genau. Eben wie eine Krise, die etwas auslöst, oder? Wo langanhaltend sicher einen gewissen Einfluss wird haben. Und das Letzte wäre noch, da geht es um die Organisationsstruktur. Was haltest du von Hierarchien im Geschäft?
Was halte ich von Hierarchien im Geschäft? Ich finde es völlig überbewertet. Und tendenziell ein Auslaufmodell, klassische Hierarchien. Ich sage nicht, dass das Modell mit Hierarchien nicht funktioniert. Das kann auch in Zukunft funktionieren. Aber ich glaube, wenn man als Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt attraktiv sein will, wenn man wirklich die Talente, die engagierten, motivierten Mitarbeiter anziehen und denen Entwicklungsmöglichkeiten bieten und als Unternehmen innovativ sein, dann muss man sich von klassischen Hierarchien verabschieden, weil die eben bei allen diesen Punkten eher hinderlich sind. Eher Verhinderer, weil man muss über mehrere quasi Leiterli gehen, um irgendwelche Ideen durchbringen oder sich Gehör verschaffen. Ich denke, flache Hierarchien sind viel agiler, sind viel schneller, sind auch attraktiver für Leute, um sich entwickeln und um ihr Potenzial ausschöpfen und durch das sind Unternehmen mit flachen oder gar keinen Hierarchien auf dem Arbeitsmarkt sicher deutlich im Vorteil. Sie haben nicht die besseren Leute an, auch wieder die innovativeren, die engagierteren, die motivierteren und das gibt dann so einen Zyklus, also einen Kreislauf, der eben zu grossen Vorteilen führt, wenn man flach organisiert.
Ist vielleicht fast ein bisschen offensichtlich, zumindest für dich auch gesehen, wieso sie das angesprochen haben. Und zwar, die hat ja 2017 bei MySign Holocracy eingeführt gehabt. Das ist etwas, was ich glaube, das vor 2 Jahren habe ich das erste Mal gehört. Jetzt aus meiner Definition heraus würde ich sagen, es gibt wie keine Hierarchie mehr im Sinne von, das ist der Chef und das ist der Arbeiter, sondern es gibt einfach Aufgabengebiete. Vielleicht kannst du es ein bisschen besser erklären. Was ist es und ja, wie sind ihr überhaupt drauf gekommen, das zu machen?
Es ist übrigens nicht Holo Crazy, es hat nichts mit Crazy zu tun.
Holacracy. Ist gerade der
schlechteste. Es kommt nicht von Crazy, weil es eigentlich ein bisschen crazy ist. Ja, also was es nicht ist, es ist nicht ein Jekami, jeder kann machen, was er will. Es ist auch nicht in dem Sinn hierarchiefrei, sondern es ist eigentlich eine sehr klar definierte, sehr rigide Organisationsform. Es ist extrem viel definiert und beschrieben. Es ist einfach nicht eine klassische Top-Down-Hierarchie. Ich kann sich so vorstellen, wenn du in einem holokratischen Unternehmen arbeitest, wie jetzt bei der Meissen oder Eventfrog, dann hast du als Mitarbeiter verschiedene Rollen übernehmen. Das ist nicht nur eine, sondern das können ganz verschiedene sein. Im Schnitt hat bei uns in der Meissen ein Mitarbeiter 5 Rollen. Da gibt es aber grosse Unterschiede. Es gibt die, die 10 haben, andere vielleicht nur 2-3 haben. Und die Rollen sind extrem genau definiert. Die haben einen Zweck. Warum gibt es denn überhaupt? Dann hat sie Verantwortlichkeiten. Was genau hat die Rolle für Verantwortlichkeiten? Und das kann eine ganze Liste sein. Das können 10 Punkte sein, das können 15 Punkte sein. Von sehr klar umrissenen Verantwortlichkeiten. Der grosse Unterschied ist, dass in dieser Rolle hast du nachher du die Verantwortung und die Kompetenz zum Entscheiden. In diesen Verantwortlichkeiten, die beschrieben sind, bist du der, der entscheidet. Und du hast keinen Vorgesetzten, der dir sagt, was sollst du machen. Du hast auch niemanden, der dir deine Aufgaben priorisiert. Das machst du selber innerhalb von deiner Rolle. Da hast du weitestgehende Autonomie. Und das ist eigentlich der grosse Unterschied. Es ist wie eine verteilte Autorität. Also und der Entscheid findet dort quasi wie an der Front statt, dort, wo die Aufgabe auch muss erfüllt werden oder was stattfindet, dort wird auch der Entscheid gefällt.
Du hast ja bei dir, oder auf der Homepage steht, deine Aufgaben sind Marketing, Personal und Kultur, oder Kultur und Personal. Kultur ist ja, muss ja massive Teil in dem sein, dass so etwas überhaupt funktioniert. Oder hast du das Gefühl, das ist ein System, das überall kannst drüber stülpen, per se?
Das ist eine Frage, die wir viel diskutieren. Wir sind in der Schweiz also in einem regen Austausch von holokratisch organisierten Unternehmen. Es sind vielleicht etwa 10 oder 15. Es gibt immer auch etwa 3-2 neue, die dazukommen. Und das ist eine Frage, die wir häufig diskutieren. Kann man das? Ist jedes Unternehmen geeignet dafür? Ich bin nicht sicher. Also, ich bin eher skeptisch. Es gibt Kollegen oder Kolleginnen von mir, die dort eigentlich positiver sind. Ich bin schon ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es gibt eine Obergrösse. Nachher wird es einfach unglaublich komplex zum Handeln. Wo sich alle einig sind, es muss der Entscheid oder die Überzeugung muss von ganz oben kommen. Also, es muss eigentlich getrieben sein von der obersten Stufe vom Verwaltungsrat oder von den Inhaber. Weil, wenn es irgendwie einfach von einer Abteilung auskommt, dann ist es ein häufiges Experiment. Das passiert zum Teil auch. Es gibt auch einige grosse Schweizer Unternehmen, die das machen oder probiert haben, aber immer nur auf Abteilungsstufen. Es kommt ein bisschen vor wie ein Spielwesen, ein Experiment. Und dann macht man ein bisschen und schaut, weil es ist ja modern und man muss ein bisschen wissen, was das ist und ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber es hat dann immer eine Systemgrenze, das ist nämlich die Abteilung. Mhm. Und gewisse Sachen kannst du nicht verändern. Du kannst nicht das Personalreglement von einem Konzern in dieser Abteilung verändern. Und in einem wirklich holokratischen Unternehmen kannst du alles verändern. Du kannst permanent, jeden Tag, kannst du die Organisation verändern. Und das kannst du in einem Konzern tendenziell nicht. Und auf der anderen Seite, bei ganz, ganz kleinen Unternehmen, ist es auch noch ein Overkill. Du ist einfach schlicht, der Overhead, den du produzierst, ist zu gross. Also, ich habe das Gefühl, es gibt so eine ideale Grösse, vielleicht von zwischen 20 und 200 Leuten. Und von der Branche her gibt es vielleicht auch Unterschiede. Wir haben jetzt das Glück, dass wir alles bei uns Spezialisten haben, hochqualifizierte schon mal mit einer Grundmotivation ausgestattete Mitarbeiter haben, die natürlich sehr gerne in so einer Organisation arbeiten, wo sich da dann entfalten kann. Das Gefühl, das ist nicht überall genau gleich gegeben. Also, es ist wahrscheinlich auch nicht jeder, da niemand irgendwie, niemandem Unrecht tun, aber es geht wahrscheinlich auch nicht jeder gleich gerne am Morgen aus Eigenmotivation arbeiten, weil er sich weiterentwickeln. Also, weißt du, was ich meine? Es gibt wahrscheinlich einfach auch Branchen und Jobs, wo du gehst, weil, sind wir ehrlich, damit Geld verdienst. Das heisst, du tust jeden privat entwickeln. Du hast vielleicht private Leidenschaften, ein Hobby, einen Schrebergarten, irgendein verrücktes Hobby, das du dich auslebst, aber nicht beruflich. Und in so einem Umfeld erachte ich es als schwierig, weil einfach die Grundmotivation auch nicht vorhanden ist. Aber vielleicht liege ich dort auch falsch.
Ich würde das fast etwas ähnlich einschätzen. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Grenze fast eher noch beim Mitarbeiter liegt als beim Unternehmen selber. Es gibt auch Leute, die lösen sich gerne dafür. Das ist das Gleiche wie auch im Privaten. Es gibt Leute, die haben gerne einen dominanten Partner nebendran. Es gibt Leute, die haben gerne freiheitsliebende Partner nebendran. Also, das ist ja mega individuell und nichts ist schlecht oder gut, oder? Aber es hat einfach eine andere Art und Weise, was es braucht dafür. Ja.
Das sehe ich gleich. Und was wir jetzt gemerkt haben im Laufe von diesen 4 Jahren, so ein holokratisches Modell birgt ganz viel Potenzial und Chancen, aber es ist auch anstrengend. Und zwar für jeden Einzelnen. Es braucht Energie, es braucht mehr Energie als in einer klassischen hierarchischen Organisation, wo du eigentlich quasi immer kannst, wenn du ein Problem hast, kannst du zum Chef gehen, zum Vorgesetzten, der löst dir dein Problem oder ist eigentlich seine Aufgabe, der nimmt dir die Hand, wenn es muss sein, der sagt dir, gibt dir auch Prioritäten durch. Und wenn du das alles selber musst, das kostet Energie, das ist anstrengend. Und die immer reingeben und wenn du etwas irgendwo nebenan anstoßt und vor einem Problem stoßt, das selber zu lösen und selber mit einem Vorschlag zu, das ist manchmal verdammt anstrengend. Und das ist nicht für jeden gemacht. Und wir haben keine grossen Fluktuationen, aber wir haben den einen oder anderen verloren, wegen dem, weil entweder die Person gemerkt hat oder wir haben es gemerkt, dass sie einfach nicht in die Organisation passt. Aber tendenziell für die neu kommen, die eigentlich wissen, was sie sich einlassen, die sich auch mit dem auseinandersetzen im ganzen Bewerbungsprozess, die sind grundsätzlich sehr, sehr motiviert und kommen unter anderem wegen dem zu uns.
Reto, ich hätte noch 1000 Fragen, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ich hätte noch 4 sogenannte Turbo-Fragen, wo ich froh wäre, wenn du die so kurz und schnell wie möglich könntest beantworten. Was hast du zuletzt gelernt, was du vorher nicht hast können oder nicht hast können? Oder können gelernt, was du vorher nicht hast können?
Also privat habe ich einen ganz neuen Tesla. Jetzt, wo wir vorher von Tesla geredet haben, können gelernt, mit Tesla zu fahren und Vertrauen in die Technik nochmal von einer anderen Seite. Und beruflich, was ich so in den letzten, sage ich jetzt mal, 12 Monaten gelernt habe, in meinem beruflichen Kontext, ist, dass sogar mehr als sehr innovative oder auch offene, denke ich, Unternehmung trotzdem noch zu wenig Vertrauen gehabt in die Mitarbeiter, dass zum Beispiel Homeoffice über x Wochen 100%, dass das funktioniert und dass das eigentlich extrem gut funktioniert, dass die Leute unglaubliche Eigenverantwortung haben, dass sie sogar im Homeoffice effizienter sind als im Büro. Das ist eigentlich beruflich mein grösstes Learning von letztem Jahr. Und ich bin mir absolut bewusst, dass wir das Experiment nie im Leben gemacht hätten, wenn wir es freiwillig hätten können machen. Für das hat es auch bei uns wieder eine Krise gebraucht, aus der Komfortzone raus und alle heimschicken und jetzt einfach mal schauen, was passiert. Also das ist aus der Corona-Krise mein grösstes Learning.
Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, wo du den Hörern könntest empfehlen?
Also gehört in letzter Zeit habe ich ganz viele Talks auf Clubhouse. Ich kann das wirklich allen empfehlen, die ein iPhone haben. Leider geht es ja im Moment nur für iPhone-User, mal die App runterzuladen und das mal auszuprobieren. Ich finde es extrem spannende Diskussionen drauf, fachliche Diskussionen, aber auch einfach Smalltalk oder psychologische Themen, auch bis hin zu Sexualthemen. Also es hat eine unglaubliche Vielfalt an Räumen, wo diskutiert wird, wo man kann Fragen stellen und man kann mitdiskutieren, wenn man etwas sagen auf diesem Gebiet. Und ich finde es wirklich faszinierend, was uns da für eine neue Welt aufgeht. Und ich habe in den letzten Wochen relativ viel Zeit auf der App verbracht und unglaublich viele spannende Diskussionen miterlebt.
Wer oder was hat dich zuletzt richtig beeindruckt?
Ich habe die amerikanischen Wahlen relativ intensiv verfolgt, weil ich die letzten 4 Jahre unter Trump extrem schlimm gefunden habe und fast ein bisschen psychotisch geworden bin zwischendrin, was da überhaupt abgeht, meinen Augen nicht glaubt, was mit dem Staat eigentlich passiert innerhalb von 4 Jahren. Und da hat mich eigentlich die Vizepräsidentin Kamala Harris hat mich extrem beeindruckt und ich habe das Gefühl, die wird noch lange in der Politik bleiben und von ihr werden wir noch viel hören und erleben. Also ich bin fast sicher, dass sie die nächste Präsidentin wird.
Wir kommen zur allerletzten Frage und zwar, was für einen Tipp kannst du Personen geben, die kurz vor Unternehmensgründung sind oder so in der Startphase sind von einem Unternehmen?
Als erstes, ich würde mit möglichst vielen Leuten reden, austauschen, die Erfahrung haben, einfach ich erlebe das immer wieder. Ich habe das auch in den letzten Jahren mit Eventfragen erlebt. Mit jedem Gespräch, das man führt, kommt wieder irgendein Mosaiksteinchen dazu. Und mit der Zeit erst entsteht das Ganze. Also nicht einfach blind anfangen, sondern wirklich, wenn man die Idee hat oder die Absicht, mit möglichst vielen Leuten reden und austauschen und die Idee challengen und von verschiedenen Seiten anschauen. Jeder Input ist wertvoll. Das Zweite, ich würde mir extrem gut überlegen, ob man das allein machen will. Ich finde, es hat riesen Vorteile, wenn man ein Gründerteam ist, weil man als Einzelne nie alle Seiten abdeckt. Und wenn man ein gutes Gründerteam ist, das sich ein bisschen ergänzt, der eine ist vielleicht eher organisatorisch talentiert, der andere hat ein bisschen mehr vielleicht auf der Finanzseite Kompetenzen, der dritte ist fachlicher Koryphäe, hat man einfach im Gründerteam innen schon mal die wichtigsten Kompetenzen abdeckt. Das hilft einem auch später noch, wenn man wächst und grösser wird, wenn man eigentlich die zentralen Kompetenzen im Gründerteam inne hat. Klar hat es auch Vorteile, wenn man es allein macht. Man ist dann nicht ganz allein entscheiden, aber manchmal ist es auch verdammt einsam, wenn man allein muss entscheiden. Und das ist schon nur so kurz absprechen mit ein, zwei Kollegen, kann zu besseren Entscheidungen führen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, den ich ganz zentral finde, ist, ich würde, wenn man das macht, auf jeden Fall all in gehen. Ich würde nicht eine Firmengründung nebenbei starten, weil man gleichzeitig noch in seinem Job drin ist, auf irgendwie 80% und 20% etwas Neues anfangen. Ich finde, wenn man daran glaubt, dann muss man all in gehen. Unbedingt. Weil es muss ein bisschen wehtun. Die Gründerphasen und die erste Zeit, damit man die Energie aufbringt, das führen zu fahren, damit, letztlich sind wir auch nicht wieder bei der Komfortzone, oder? Man muss die Komfortzone raus, man muss eigentlich ein bisschen im kalten Wasser schwimmen und einfach 20% Gas geben. Das kann man, wenn man es so nebenbei macht, von mir aus gesehen nicht.
Super, Reto, wir sind am Ende von diesem Gespräch. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Das war super interessant gewesen. Ich glaube, wir hätten stundenlang weiter reden können, aber vielleicht sehen wir uns auch mal auf Clubhouse und kann dort so das ein oder andere Thema vertiefen. Merci viel, viel mal.
Ja, hat mir Spass gemacht. Es war ein sehr spannender Austausch gewesen. Coole Fragen. Danke vielmals.
Das wär's auch schon wieder gewesen. Merci viel, viel mal fürs Zuhören. Falls du mir helfen willst, den Podcast zu pushen, kannst du ganz einfach die Folge auf Insta, Facebook oder LinkedIn teilen. Einfach aufs Teilen-Icon klicken, wo auch immer du den Podcast hörst, und schon kannst du es veröffentlichen. Falls du mir ein Feedback geben willst, findest du 11 Fragen an auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Ich würde mich riesig freuen und nur so kann ich natürlich den Podcast auch weiterentwickeln. Und dann würde ich sagen, bis dorthin, bleib gesund und fräsig.